Florence Brokowski-Schekete, schön, dass Sie hier zum Interview da sind. Warum ist es immer noch so was Besonderes, dass eine schwarze Frau Schulleiterin ist in Deutschland oder war?
Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf und dass Sie mich eingeladen haben. Ja, warum ist es was Besonderes? Also wenn wir schauen, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund es in Deutschland gibt, dann sind es nach der Definition des Statistischen Landesamtes ungefähr 26%. Jetzt sind aber von diesen 26% natürlich nicht alle mit einem sichtbaren Migrationshintergrund. Das heißt, von diesen 26% sind ein gewisser Prozentteil eben Afrodeutsch, ja, also oder eben auch anders ethnisch herkommend, so dass man es sieht. So, und wie gesagt, Afrodeutsch sind eben auch nicht alle und darum ja, verteilt sich natürlich auch die prozentuale Zahl auf Berufe zum Beispiel, ja, oder auf Leitungspositionen. Und deshalb findet man jetzt nicht an jeder zweiten Schule eine schwarze Schulleiterin oder einen schwarzen Schulleiter oder eine schwarze Schulamtsdirektorin. Das ist erstmal schon von der Zahl her so.
Was haben Sie erlebt auf dem Weg zu dieser Führungsposition alles in der deutschen Bildungslandschaft, Ausbildungslandschaft?
Also zunächst mal als Studierende war ich tatsächlich auch die Einzige an der PH, jetzt ist es eine Uni in Lüneburg, an der ich studiert habe. Es kam dann noch eine andere junge Studierende dazu, die hat aber nicht Lehramt studiert, sondern Kulturwissenschaften. Also war ich in meinem Studienbereich wirklich die Einzige. Und dieses Erste und Einzige zieht sich durch meine Biografie durch. Das ist also für mich auch nichts Besonderes. Ich merke es schon gar nicht mehr. Also es sind eher dann andere, die mir das spiegeln. Dann im Referendariat war ich auch die Einzige, wirklich weit und breit die Einzige. Ich war an einer Schule, einer Kleinstadt, die sehr nett war. Also der damalige Konrektor sagte dann später zu mir, ich habe ganz schön geguckt, als sie dann ankam. Und sie sagten, sie sind die neue Referendarin. Ja, aber das war sehr nett an der Schule. An dem Seminar war es nicht nett. Das lag aber, glaube ich, weniger daran, dass die Person, die das geleitet hat, jetzt etwas gegen Schwarze hatte, sondern das war einfach keine Menschenfreundin. Von daher, da war es also sehr, sehr unangenehm. Und ja, dann bin ich in den Schuldienst gekommen und ich muss sagen, ich habe meine ersten 2 Jahre im Schuldienst wirklich sehr, sehr nette Erlebnisse gehabt. Das war eine kleine Grundschule, auch wieder in einem kleinen Ort. Also ich glaube, so die kleinen Orte, die haften so ein bisschen an mir dran, ja. Und das war sehr süß. Und es gab eine Situation, ich hatte eine erste Klasse eingeschult und an dem zweiten Tag, man bringt die Kinder ja dann immer nach vorne zu den Eltern, wenn sie abgeholt werden. Und dann sagte eine Kleine zu mir, du, heute ist meine ganze Familie mitgekommen, ja. Und sag ich, ach, das ist aber schön, wollen die dich alle abholen? Nein, die wollen dich alle sehen, ja. Und das war so nett und wir kamen dann ins Gespräch und also wirklich, ich kann wirklich mich nicht beschweren, dass die Eltern irgendwie nicht nett oder nicht normal zu mir gewesen wären, ja. Ja, und dann bin ich erstmal in die Wirtschaft gegangen nach 2 Jahren und bin dann wiedergekommen 2003, auch wieder an eine Schule. Das war dann eine sehr große Schule. Ich sag mal, unterm Strich war es auch nett, aber es gab Begebenheiten, die dann nicht nett waren, ja. Also wenn mir dann die Jacke zerschnitten wird, solche Geschichten, ja, und es wirklich, ich sag mal, ein Angriff auf meine Person war, weil die Jacke sehr auffällig war, also man wusste, dass das meine ist und man dann erst dachte, naja, das sind Schüler, das ist natürlich einfach zu sagen, es sind Schüler. Jetzt vor ein paar Monaten sagte mir jemand, die auch dort gearbeitet hat, weißt du, uns war allen klar, dass es nicht Schüler sind. Nur wir haben uns nicht getraut, etwas zu sagen. Ja, und ich habe auch dann gedacht, lassen wir das Gefühl, es sind Schüler, aber es war nicht. Also das waren so Situationen, die waren nicht schön. Und ja, gut, es war dann ein Durchkämpfen. Als ich dann irgendwann gesagt habe, ich möchte Schulleiterin werden, gab es natürlich Menschen, die da sehr erstaunt waren. Ich habe vor kurzem auch erst wieder einen Brief bekommen von jemandem, der sagte, naja, selbstkritisch muss ich zugeben, ich war schon sehr verwundert, als ich gehört habe, dass Sie Schulleiterin der und der Schule waren. Also es hat bei vielen Menschen für ein gesorgt, ja. Aber es gab auch einige Menschen, die sehr unaufdringlich und sehr unprätentiös ich sag mal, immer so am Rande des Weges waren und unterstützt haben, aber fast nicht merklich, die einfach gesagt haben, die damalige Amtsleiterin, ich möchte, dass Sie Schulleiterin werden, weil ich denke, Sie haben die Kompetenzen. Jetzt bewerben Sie sich mal, ja, so. Und da gab es einige Menschen davon, aber auch einige, die es wirklich versucht haben, sehr bewusst zu verhindern.
Wie sind Sie mit diesen Widrigkeiten umgegangen? Was haben Sie da quasi selbst für, ja, Mechanismen oder Umgangsweisen entwickelt?
Wissen Sie, dadurch, dass ich eine Mama hatte, die mich aufgezogen hat mit dem Denken, die Menschen sind zunächst einmal nett, ja, die Menschen wollen gut, bin ich niemand, der hinter jedem Tun was Negatives sieht, sondern ich überlege dann oder bin erstmal ein bisschen stutzig, aber denke nicht, dass jemand irgendwas Negatives will. Und entweder, weil es mir andere Menschen spiegeln, andere weiße Menschen, also nicht, dass man jetzt denkt, ah, das sind Schwarze, die spiegeln das, sondern andere weiße Menschen, die dann sagen, Mensch, hast du das und das gemerkt, ja? Oder Menschen, die gar nicht mal mit mir sprechen und ich kriege es dann später mit, die dann in ihrem Umkreis gesagt haben, na so wie man mit ihr umgegangen ist, das geht überhaupt nicht, ja? Dann erst sind das so Situationen, wo ich denke, ah, dann hast du doch nicht die Flöhe husten hören. Dann war es doch anscheinend so. Also das, was du so subtil gemerkt hast, unterschwellig, war ja anscheinend doch ein richtiges Gefühl. Ja, aber ich bin, wie gesagt, niemand, der dann, der, also ja, dessen Glas immer halb leer ist, sondern das ist immer halb voll. Im Nachgang bin ich dann manchmal entsetzt oder ich spüre so ein bisschen wie bei Kälte zum Beispiel. In dem Moment, wo es kalt ist, merkt man es nicht und irgendwann später ist man erkältet, ne, und denkt, oh ja, da habe ich mich wohl verkühlt. Und so ist es bei diesen Situationen auch. In dem Moment denke ich, ah nee, das ist ja nicht so. Und erst im Nachgang denke ich, ach Gott, was war das jetzt für eine Situation, ja? Und am schlimmsten finde ich es, wenn Menschen, die mich zum Beispiel auch verhindern wollten als Schulleiterin, bis heute mir ins Gesicht lächeln, ja? Und wirklich, ich sag mal, meine Intelligenz beleidigen und glauben, ich hätte es nicht gemerkt. Ja, das ärgert mich dann am meisten. Wo ich sage, okay, wenn du was gegen mich hast, dann hab es offen. Aber tu nicht so, als ob wir Best Friends sind. Und in Wirklichkeit hast du hinter meinem Rücken ein ziemlich übles Spiel gespielt. Also beleidige bitte nicht meine Intelligenz. Ne? Das ärgert mich mehr als die Situation selbst.
Was kann man solchen Leuten sagen? Direkt auch? Oder hilft es gar nicht?
Ich sage gar nichts, weil diese Menschen es ja nicht offen tun. Die tun es nicht offen, die tun es hinterm Rücken, ja. Sie denken, man bemerkt es nicht. Und meine Mami hat immer gesagt, wenn der Flick passt. Meine Mama war Schneiderin, ja. Und deshalb hatte sie so diesen Spruch, weißt du, Flori, so wurde ich genannt als Kind, wenn der Flick passt, ja. Oder man kann auch sagen, man trifft sich immer zweimal im Leben. Und bisher hat es auch immer zugetroffen. Also ich ärgere diese Leute lieber damit, dass ich meine Arbeit gut mache, dass ich erfolgreich bin und sie merken, dass ihr Tun einfach ja, ohne Effekt geblieben ist.
Das eine sind diese individuellen Erlebnisse und persönlichen Verhinderungsversuche. Das andere ist aber auch eine strukturelle Ebene. Welchen Anteil hat die an Verhinderung von solchen Biografien, wie Sie haben?
Es kommt darauf an, was man als strukturelle Verhinderungsgründe jetzt nennt. Ja? Wenn ich mal in dem Bewerbungsbereich bleibe, da kann es eine strukturelle Verhinderung sein, wenn ich meine Bewerbung mit einem Bild abschicken muss. Ja? Wenn jemand, der das Bild dann sieht, sich sagt, ach nö, eine Schwarze wollen wir nicht und packt die Bewerbung gleich weg, ja, ohne dass er überhaupt er oder sie, meine Qualifikationen sich anguckt, ja, oder die Qualifikation eben der bewerbenden Person, dann ist das ein Verhinderungsgrund, ein struktureller Verhinderungsgrund. Und dann wäre es gut, wir würden es einführen, dass wir Bewerbungen weder mit einem Bild abgeben müssen, damit wir die ethnische Hürde nicht haben, dass wir kein Bild brauchen, damit wir die Gender-Hürde nicht haben, dass wir kein Alter angeben müssen, damit wir die Altershürde nicht haben, sondern wir geben eine Bewerbung an, vielleicht mit einer Kennnummer, Ja, und die Person, die die Bewerbungen sich anschaut, sieht lediglich die Qualifikation. Und dann kann sie entsprechend die Person einladen. Dann kann es natürlich immer noch sein, dass man reinkommt und die Person denkt, schwarz, nee, will ich nicht. Aber zumindest hat man schon mal diese Hürde überwunden, dass man erstmal eingeladen wird. Und das ist ein Thema der Intersektionalität. Wir haben verschiedene Diskriminierungsarten und die könnte man damit etwas ausmerzen.
Und das ist ja sicher nicht nur ein Problem im Bildungsbereich jetzt, wo Sie sind, sondern
Nein,
das
nein,
ist ja
nein.
wirklich im gesamten Wirtschaftsbereich.
Ganz genau, ganz genau. Im gesamten Bereich wäre das wichtig. Und als zweites, was wichtig ist, wenn wir erstmal diese erste Hürde überwunden haben, ist, dass wir eben verschiedenartige Menschen in diesen verschiedenen Führungspositionen haben, damit andere, die mit dem Gedanken spielen, auch vielleicht in die Richtung zu gehen und die auch die Qualifikation haben, nicht das Gefühl haben, oh, da bin ich die Erste, da bin ich die Einzige oder Leute wie mich gibt es da nicht, vielleicht ist es nicht vorgesehen, ja. Also wir brauchen auf diesen Ebenen Spiegelbilder, Vorbilder, damit eben jüngere, nachkommende Generationen sich auch angesprochen fühlen, ja.
Wie haben Sie sich mit dieser Rolle als Vorbild dann arrangiert?
Das ist mir auch wieder genauso wie eben meine Hautfarbe oder die vermeintliche Karriere. Das ist mir gar nicht so bewusst. Das ist immer etwas, was mir von außen gespiegelt wird. Also erst wenn Menschen wie Sie jetzt fragen oder wenn Leute mir schreiben, ich kriege viele Zuschriften, die sagen, ach, Sie sind mein Vorbild. Und auch nicht nur von Schwarzen, muss ich sagen. Also ich bekomme auch von Menschen Zuschriften, von weißen Menschen, die sagen, Mensch, ich bin alleinerziehend und das waren Sie ja auch und so, wie Sie das hingekriegt haben und so weiter. Also erst wenn ich das dann lese, denke ich, ach Gott, dann bin ich richtig gerührt, ja, und dann denke ich, Ah ja, und irgendwer sagte mal auch zu mir, Sie müssen jetzt damit einfach sich abfinden, dass Sie da eine ja, öffentliche Person sind, ja, sehr bekannt sind und für viele eben auch ein Vorbild, ja.
Was hat Sie zu dem Schritt bewogen, die Geschichte aufzuschreiben, noch mehr in die Öffentlichkeit auch zu gehen dann?
Also zunächst mal hatte ich einfach gedacht, okay, ich schreibe sie mal auf, weil viele Menschen, wenn sie mit mir ins Gespräch kamen, immer gesagt haben, ach, sie sollten ein Buch schreiben. Und dann dachte ich, na ja, also ein Buch schreibt man ja jetzt nicht einfach mal so runter, ne? So nach dem Motto, ich schreibe ein Tagebuch und es wird veröffentlicht. Also das ist ja so nicht. Und dann gibt es oder gab es immer wieder doch Situationen, zum Teil Anekdoten, zum Teil Dinge, die jetzt weniger lustig waren, wo ich dann gesagt habe, ja, ich sollte das mal aufschreiben, um einfach auch mal der Öffentlichkeit zu zeigen, so ist es, wenn man als schwarze Person in der weißen Gesellschaft lebt. Und das ist ja jetzt nicht nur schlecht. Also ich habe ja jetzt kein Tragikbuch geschrieben, ja, sondern einfach um mal hinter die Kulissen schauen zu lassen. Darum ging es mir, ja, zu sensibilisieren. Oder wenn Leute mir rückmeldeten, Mensch, das wusste ich so gar nicht. Danke, dass Sie mir das so erklärt haben. Habe ich gedacht, ja, dieses Buch ist einfach ein Buch, um hinter die Kulissen schauen zu können und um Menschen die Möglichkeit zu geben, Fragen, die sie vielleicht so nicht beantwortet bekommen, beantwortet zu kriegen. Ja, das war so der Grund. Und klar, ich wurde dann oft gefragt, willst du das wirklich? Willst du in die Öffentlichkeit? Willst du bekannt werden? Oder Leute meinten dann mir sagen zu müssen, aber wenn sie schreiben und das veröffentlichen, sie müssen aufpassen, sie haben Neider oder ja, oder sie sind dann bekannt. Wo ich dann irgendwann nur sage, wissen Sie, wer so lange mit der schwarzen Hautfarbe in der weißen Gesellschaft lebt, ist es gewohnt, im Mittelpunkt zu stehen. Und nicht, weil man sich in den Mittelpunkt stellt. Ich kann in ein Fußballstadion gehen. Gut, da haben wir jetzt wirklich ganz viele andere Menschen, auch unterschiedlicher Herkunft. Oder was weiß ich, in irgendeinen Bereich gehen, wo vielleicht wenig Menschen mit anderen Hautfarben sind. Da falle ich auf. Da muss ich gar nichts machen. Ich kann mich auch in die letzte Reihe setzen. Da falle ich auf, ja. Also von daher dieses, ach Gott, und jetzt wird sie bekannt und jetzt sieht sie jeder. Mich sieht immer jeder, ja. Also von daher, das bin ich einfach gewohnt, schon als Kind. Das ist für mich jetzt nichts Besonderes mehr und auch nichts, wo ich morgens aufstehe und sage, ach, jetzt bist du ja bekannt, jetzt bist du ja berühmt. Nein, das ist normal. Das gehört zu unserem Leben dazu. Es ist unser Sein, sage ich mal.
Wie hat sich die Wahrnehmung, die Selbstwahrnehmung bei Ihnen durch das Aufschreiben vielleicht nochmal verändert? Oder was ist Ihnen da besonders aufgefallen, wenn man so die Lebensgeschichte aufschreibt und nochmal so das Revue passieren lässt?
Es gibt verschiedene Fragen, die mir oft gestellt werden. Zum Beispiel, ob ich mich mit meinen Eltern ausgesöhnt habe. Ich muss mich nicht aussöhnen, weil ich ihnen nicht böse bin. Ja, das ist das Beste, was sie machen konnten, mich nach Deutschland zurückzuschicken. Ja, also von daher muss ich mich da nicht aussöhnen. Mir sind ein paar Dinge, die meine Eltern betreffen, so als Erwachsene klarer geworden. Also zum Beispiel, dass die deutsche Schule in Lagos, dass das eine wahnsinnige finanzielle Belastung für sie war. Ja, natürlich dann auch eine Entlastung, als ich zurückgehen konnte nach Deutschland. Mir ist jetzt als Erwachsene erst bewusst geworden, was es bedeutet, wenn man jetzt im Falle von meinen Eltern und meinen Geschwistern in Nigeria lebt und eine Verwandte in Deutschland hat, was so die Nachbarschaft auch für eine Erwartungshaltung hat. Das war mir vorher so gar nicht bewusst. Ja? Und was noch eine ganz wichtige Sache ist durch dieses Buch, vor ein paar Monaten sagte ein Kollege von mir, und ich arbeite in einem komplett weißen Umfeld, ja, also da ist nichts anderes da, wo ich jetzt arbeite. Und dann sagte ein Kollege zu mir, ach, weißt du, seitdem dieses Buch veröffentlicht ist, bist du viel lockerer geworden. Und ich dachte erst, okay, was soll ich damit anfangen? Und habe mir das dann aber mal durch den Kopf gehen lassen und habe gedacht, ja, er hat recht. Und nicht, weil ich vorher verkrampft war, oder spießig, bin ich vielleicht ein bisschen, kann sein. Es ist mehr, dass ich vorher immer das Gefühl hatte, ich bin wie Harry Potter mit dem Invisible Cloak. Ich verdecke mich. Ich versuche nicht sichtbar zu sein. Ich versuche meine Hautfarbe möglichst so unsichtbar wie möglich zu halten. Und durch dieses Buch. Und dann ist mir auch bei einem Interview, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, noch gar nicht so lange her, da sagte jemand Migrationsvordergrund, Migrationshintergrund, und ich konnte mit diesem Begriff Migrationsvordergrund immer nichts anfangen. Und dann ist es mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. Mein Grund, ja, habe ich tatsächlich die ganzen vielen, vielen Jahre als Hintergrund benutzt und habe, wie gesagt, versucht, es zu verstecken, ja, mit meinem Invisible Cloak. Und durch dieses Buch ist wirklich mein Grund zu einem Vordergrund geworden, also wirklich einen Migrationsvordergrund, ja, in dem Fall. Das kann ich jetzt ganz anders füllen. Und ich habe diesen Invisible Cloak, habe ich wirklich abgelegt, ja. Und ich bin einfach jetzt ich und nicht, ich bin eine Person, aber ich hoffe, dass man die Hautfarbe nicht sieht. Und nicht, weil ich sie nicht akzeptiere, sondern weil ich bloß nicht irgendwie Menschen unbequem sein möchte mit der Hautfarbe. Ja. Und dann lieber in mich rein denke, wenn jemand den Schaumkuss anders nennt oder wenn jemand von N spricht. Ja, so. Also von daher, ja, das hat sich verändert. Und ich fühle mich freier.
Schreiben dann als eine Form von Empowerment und Selbstermächtigung?
Ja, also ich sag mal Empowerment für andere. Also ich war schon selbstbewusst und alles, ja. Also das war nie das Problem. Ich habe aber immer versucht, auf andere sehr, sehr Rücksicht zu nehmen. Das mache ich jetzt immer noch, ja. Ich bin jetzt keine rücksichtslose Person geworden. Aber wenn neben mir von einem N gesprochen wird oder wenn neben mir einfach ausgrenzende Dinge passieren, ja, verbal, sage ich einfach was, ja, und lass die Dinge nicht so stehen. Und früher habe ich dann vielleicht gedacht, oh, jetzt bloß nicht kompliziert werden, bloß nicht irgendwie, ne, so. Und das hat sich jetzt ein bisschen gelegt. Also ich stehe jetzt einfach öffentlich dazu und ja, man muss damit einfach rechnen, dass ich mich einmische, wenn irgendwas ist, ja.
Welche gesellschaftlichen Rahmenbedingungen würden Sie sich noch mehr wünschen, auch im Umgang mit Themen wie Rassismus, wenn jetzt auch die AfD im Bundestag schon länger sitzt und da sich ja an gesellschaftliches Klima, vielleicht sind manche Sachen auch, war das ja auch ein Rückschritt oder die Grenzen des Sagbaren verwischen sich ja da manchmal auch. Also so, was ist da noch vonnöten, um sowas zu überwinden, ist vielleicht nie möglich, aber um dagegen anzugehen.
Ich würde mir eine noch größere verbale Sensibilität wünschen. Also gerade, was Sie gesagt haben, dieses Sagbare. Ich habe den Eindruck, in letzter Zeit, dass es so ein bisschen gesellschaftsfähig, salonfähig geworden ist, gewisse Dinge zu sagen. Und ich nenne es dann immer die Oh-Sorry-Gesellschaft, ja. Also man blärt Dinge raus. Und wenn es dann Menschen gibt, die sagen, Moment mal, das kannst du doch so nicht sagen, dann heißt es öffentlich, ach, sorry, ja, so, habe ich ja nicht so gemeint. Und da wünsche ich mir, dass erst gedacht wird und dann geredet wird. Das ist, glaube ich, in vielen Situationen eine ganz gute Regel. Erst denken, dann sprechen. Ja.
Klare Kante zeigen, Haltung. Wie sieht es aus mit Verbündeten dann auch und zu suchen, auf wo findet man die am besten?
Ja gut, also wenn es Dinge gibt, wo ich sage, ich habe da irgendwie eine Situation, mit der komme ich alleine nicht so gut zurecht, ja, dann gibt es wunderbare Organisationen wie Mosaik, wie Gleichstellungsbeauftragte, wie Gleichstellungsbüros, ja, Antirassismus, Antidiskriminierungsbüros, solche Dinge. Man kann in seiner nahen Umgebung gucken, Verwandtschaft, im Freundeskreis, ja, man kann durchaus, also mir ist es schon passiert, dass mich eine Lehrkraft mal angerufen hat und gesagt hat, ich brauche sie jetzt gerade nicht als Schulrätin, ja, oder als Schulamtsdirektorin, ich brauche sie als Mensch. Ich möchte Ihnen als Mensch das, was ich erlebt habe, erzählen, ja, und habe da eher den Eindruck, Sie können das verstehen und ich muss mich nicht erklären. Das ist oft so das Schwierige, ja, dass es durchaus ganz viele empathische Menschen gibt. Aber irgendwo ist dann die Grenze des Verstehenkönnens. Und dann hat man eher das Gefühl, man muss sich gar nicht mal nur rechtfertigen, das auch im schlimmsten Fall, aber man muss es zu sehr erklären, man muss auf die Metaebene gehen. Und ich sag mal, wenn ich Bauchschmerzen habe, möchte ich nicht auf die Metaebene gehen, sondern dann möchte ich dem Arzt sagen, ich habe Bauchschmerzen, ja, oder mir tut die Schulter weh. Dann will ich nicht auf die Metaebene gehen und dem Arzt erklären müssen, was ein Schulterschmerz ist, sondern ich möchte, dass er weiß, aha, das bedeutet das und das, ne? Und so ist es mit solchen Situationen auch, ja. Oder wenn jemand zum fünften Mal nicht zum Bewerbungsgespräch eingeladen wurde, obwohl die Qualifikationen da waren. Oder ein junger Studierender mich anrief, beziehungsweise sein Onkel sagte, Mensch, können Sie was für ihn tun? Schon allein der Name, ja, ist etwas, warum er nicht eingeladen wird. Haben Sie irgendwie Praktikumsplätze für ihn? Können Sie da was vermitteln, ja? Und dass ich da nicht sage, na, das verstehe ich überhaupt nicht, ja. Oder wie mir das gesagt wurde, ah, das hat doch damit gar nichts zu tun. Dann denke ich, woher weißt du das? Du bist privilegiert in dieser Gesellschaft, kannst ja nichts dafür. Es ist ja okay, ich mache niemandem einen Vorwurf. Nur wenn dann so etwas kommt, dass man sagt, Mensch, es könnte sein, dass dieser Studierende aus dem und dem Grund keine Möglichkeit hat, dann ist es überheblich zu sagen, ah, daran liegt es nicht. Ja, zumal die Person auch weder die Papiere von dem kannte, noch wusste, ob er ein erfolgreicher Studierender ist. Also da ist es wichtig, sich wirklich Menschen auch zu holen, die verstehen können und die nachfühlen können.
Welche Fragen können Sie überhaupt nicht mehr hören?
Ich bin von Grund auf ein so geduldiger Mensch. Man kann mich wirklich alles fragen, ja. Also es gibt keine Frage, die ich nicht mehr hören kann. Also wenn mich jemand fragt, wo kommen Sie her, dann ist das für mich okay, ja. Das ist also für mich privat ist es okay. Ich versuche zu erklären, warum es Menschen gibt, für die es nicht okay ist. Ja, das versuche ich dann zu erläutern. Aber für mich ist das okay. Wenn mich natürlich ein und dieselbe Person zum 10. Mal fragt, dann muss ich an deren geistiger Fähigkeit zweifeln. Aber für mich ist es ganz okay. Es gibt nichts, wo man Also ich antworte wirklich auf alles. Ja.
Was für einen Blick haben Sie heute auf die Heimat Ihrer Eltern, auf Nigeria?
Ja gut, es war das Land, in dem ich mich als Kind halt nicht so wohl gefühlt habe, ja, weil ich einfach auch meine Mama vermisst habe. Das war so das Schlimmste. Wenn sie mitgegangen wäre, dann wäre das ein ganz anderes Leben natürlich gewesen. Ja, ich bin immer noch neugierig. Also wenn ich das Wort Nigeria höre, dann gucke ich schon in die Richtung. Ja, ich erkenne auch sehr wohl, wenn Menschen Yoruba sprechen. Also das habe ich noch, diesen Klang habe ich noch gut im Ohr. Ich drücke der nigerianischen Fußballmannschaft Nationalmannschaft immer die Daumen der Nationalmannschaft, wenn sie spielt. Ich habe den ehemaligen Trainer auch kennengelernt, der hier von aus Mannheim auch kommt, und war total stolz und war bei meinem Bruder der Star überhaupt, dass ich den Nationaltrainer persönlich kenne. Und ich habe mir vorgenommen, das werde ich jetzt irgendwann machen, wenn es alles ein bisschen ruhiger geworden ist und ich die Zeit habe, dann werde ich nach Frankfurt fahren in ein westafrikanisches Lokal und werde dort mich, glaube ich, durch die Speisekarte essen.
Was haben Sie für eine Vision jetzt mit Ihrer Arbeit und Ihrer, ja, auch Präsenz Ihrer in der Öffentlichkeit?
Ich glaube, dass ich dazu beitragen kann, dass ich A, hinter die Kulissen schauen lasse, ja, einmal mit dem Buch, was ich geschrieben habe, dann mit dem Buch, was im September jetzt rauskommt, werde ich auch wieder hinter die Kulissen schauen lassen, mit meinem Podcast, den ich zusammen mit der Journalistin Marion Kucheni mache. Da bieten wir auch die Möglichkeit, Fragen, die man sonst nicht beantworten kann, zu stellen, miteinander zu sprechen, also wirklich eine schwarze Frau und eine weiße Frau, schwarz und blond, sprechen miteinander über diese Themen, und zwar wirklich auf einer sehr wohlwollenden Art und Weise, und geben auch Antworten oder geben Gedanken, ja. Also das ist etwas, wo ich einfach dazu beitragen möchte, mit allem, was ich tue. Und eine ganz persönliche Vision, ich weiß nicht, ob das Platz hat, ob ich das so sagen darf, eine ganz persönliche Vision ist eine Fernseh-Talkshow, die ich sehr gerne machen möchte, um da auch nochmal, um einfach dieses weitertragen zu können, hinter die Kulissen schauen zu können. Und zwar einfach von Menschen, die etwas Besonderes in ihrem Leben gemacht haben. Das muss gar nicht sein mit einem Migrationshintergrund. Das darf wirklich auch gerne eine weiße deutsche Person sein, aber Menschen, die etwas Besonderes in ihrem Leben bewegt haben und anderen Menschen ein Aha-Erlebnis geben können. Und das mache ich im Moment alle 14 Tage auf Instagram live, aber das würde ich gerne als Talkshow ins Fernsehen bringen, weil ich glaube, dass die Gesellschaft, dass es der Gesellschaft sehr gut tut, Menschen zu sehen, die einfach auch Hürden überwinden können, ja, und die nicht an den Hürden hängen bleiben, sondern sie überwinden können und Positives in die Gesellschaft bringen können.
Wie wird das neue Buch heißen? Worum geht's da?
Das dürfen wir noch nicht verraten. Ich habe das Cover schon gesehen und habe Tränen in den Augen gehabt. So schön ist es. Aber ich darf dazu noch gar nichts sagen. Ich kann nur verraten, es ist der rote Faden zieht sich durch. Also wer das erste Buch gemocht hat, wird das zweite Buch auch mögen. Und man darf einfach gespannt sein. Ich denke, irgendwann in den nächsten Wochen wird dann auch die Ankündigung erfolgen.
Noch kein Titel. Steht.
Doch, doch, doch. Der Titel steht, aber den dürfen wir noch nicht verraten.
Wer sagt das? Der Verlag.
Ja, aber ich mag das auch ganz gerne, dass wir, bevor noch nicht wirklich der Veröffentlichung, also der Ankündigungstag ist, dass man darüber auch noch nicht spricht. Aber es ist wirklich, also es ist einfach das dritte Baby. Es ist toll. Oder das vierte mit dem Podcast. Es ist toll. Doch.
Das fünfte mit der Talkshow.
Ja, 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 die Talkshow, die kommt vielleicht.
Dann können Sie vielleicht noch einen Satz sagen zu dem Titel des letzten Buches, Mist, die versteht mich ja.
Ja, das ist kein ausgedachter Titel. Das ist ein Titel, der mir im Alltag entgegengeflogen kam. Es war in einer Gruppe von Herren, die sprachen und die, wo einer eben, oder vielleicht auch alle dachten, ich würde sie nicht verstehen. Und dann habe ich etwas gesagt nach einer Weile und dann drehte sich eben einer um und sagte allerdings etwas verschärfter, Scheiße, die versteht mich ja. Und ich habe das dann etwas abgemildert, weil ich dachte, das wollen wir jetzt so auf dem Buchtitel nicht haben. Aber ja, von daher dachte ich nur, danke, das ist eine gute Anregung.
Vielen herzlichen Dank, Frau Brokowski-Schekete, für das Interview und alles Gute. Toi, toi, toi für die neuen Babys, Buch oder TV-Show.
Vielen Dank auch für das schöne Interview.